Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. Die jüngsten wechselseitigen Angriffe und gezielten Tötungen im Konflikt zwischen Israel, der Hamas, der Hisbollah und dem Iran haben die Lage im Nahen Osten wieder gefährlich aufgeheizt. In der gesamten Region fürchtet man die Ausweitung des Krieges, so auch der junge Israeler Aviu in Tel Aviv.
Ich fühle mich nicht bereit und ich glaube nicht, dass man auf so etwas sich vorbereiten kann. Das ist etwas, was wir noch nie erlebt haben. Wir haben hier Kriege erlebt. Es gibt immer Stress und viele Warnungen. Aber das ist etwas Großes. Leider.
Wir berichten gleich aus der Region. Außerdem in diesen 30 Minuten mehr zu den Beschlüssen in Großbritannien gegen muslimfeindliche Krawalle der letzten Tage. Zur neuen Runde im Haushaltsstreit der Bundesregierung, zu den Ursachen für den internationalen Börsenabsturz heute. Und der Hintergrund ab 18.40 Uhr dreht sich um indische Arbeitskräfte, die nun anstelle von Palästinensern in Israel arbeiten. Doch beginnen werden wir heute in Bangladesch, wo sich ein gewaltiger Umbruch abzeichnet. Monatelang hatten dort immer wieder Studentinnen und Studenten auf den Straßen protestiert, zu Anfang dagegen, dass lukrative Jobs bei der Regierung von Bangladesch künftig an regierungsnahe Bewerber gehen sollten. Doch als die Proteste blutig niedergeschlagen wurden und mehrere hundert Menschen starben, richtete sich der Studentenwiderstand zunehmend gegen die Regierung selbst. Nun ist die Premierministerin zurückgetreten. Peter Hornung.
Sie jubeln, sie feiern, sie weinen. Hunderttausende Menschen ziehen durch Bangladeschs Hauptstadt, weil Sheikh Hasina nun weg ist. Eine große Spannung hat sich gelöst, die noch am Morgen über Dhaka hing. Es herrscht eigentlich eine Ausgangssperre. Militär und Polizei sind auf den Straßen. Doch die Protestbewegung hatte zu einem großen Marsch aufgerufen. Und so hatten viele gefürchtet, dass es auch wieder zu schwerer Gewalt kommt. Doch es kam anders. Am frühen Nachmittag verdichteten sich die Gerüchte, dass die Premierministerin zurückgetreten sei und dass sie im Begriff sei, das Land zu verlassen. Es war ein Militärhubschrauber zu sehen, der über dem Regierungsviertel aufstieg. Schließlich trat Armeechef General Waqar Usaman vor die Mikrofone und verkündete die Sensation. Die ehrenwerte Premierministerin ist zurückgetreten. Jetzt werden wir eine Übergangsregierung bilden und unsere Arbeit zur Führung des Landes fortsetzen. Nach 15 Jahren an der Macht, zuletzt immer autoritärer, hat die 76-Jährige ihren Rücktritt nun erklärt. Eine Videoansprache habe sie gar nicht mehr aufnehmen können, so schnell musste es gehen. Erst flog sie in den benachbarten indischen Bundesstaat Tripura. Dort stieg sie offenbar in eine Transportmaschine um, die nun Richtung Neu-Delhi fliegt. Bangladesch steht vor einem Neuanfang, glaubt man den Worten des Armeechefs. Das Land erlebt gerade eine Revolution. Ich habe alle Parteiführer eingeladen. Sie kamen hierher und wir hatten eine gute Diskussion. Dann haben wir eben die Bildung der Übergangsregierung beschlossen, damit das Land wieder funktioniert. Bangladesch drohte zuletzt im Chaos zu versinken. Am Wochenende gab es wieder fast 100 Tote. Demonstranten und Sicherheitskräfte lieferten sich Straßenschlachten. Auf Seiten der Polizei griffen zudem Schlägertrupps der Regierungspartei ein. Entzündet hatte sich der Protest im Juni an einer umstrittenen Quotenregelung für Regierungsjobs, die vor allem regierungsnahe Absolventen erhielten. Das brutale Vorgehen von Polizei und Militär ließen daraus eine größere Protestbewegung entstehen, die sich gegen Sheikh Hasina und ihre Regierungspartei richtete. Sie forderten Gerechtigkeit für die vielen Toten, 300 offiziell, es kursieren aber deutlich höhere Zahlen. Der Armeechef versprach nun diese Gerechtigkeit. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass wir für alle Morde und Ungerechtigkeiten, die geschehen sind, Gerechtigkeit schaffen werden. Vertrauen Sie auf die Armee, die Streitkräfte. Ich übernehme die Verantwortung für Ihr Leben und Ihr Eigentum und gebe Ihnen mein Wort, dass Sie nicht enttäuscht werden. Wir werden den Frieden wiederherstellen, versprach er zuletzt. Einen Frieden, den Bangladesch dringend braucht.
Peter Hornung berichtete und dazu auch sein Kommentar ab 19.05 Uhr. Offiziell hat sich Israel nicht dazu bekannt, letzte Woche per Bombenexplosion Ismail Haniya, den Auslandschef der islamistischen Hamas, in Teheran getötet zu haben. Doch fast alle Beobachter weisen der Regierung in Tel Aviv die Verantwortung dafür zu. Nun fürchten viele, der Iran könne als Reaktion erneut Israel angreifen. Und auch der Kampf zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon könnte sich weiter hochschaukeln. Die Lufthansa kündigte an, den bereits verhängten Flugstopp für Verbindungen nach Tel Aviv, nach Teheran und nach Beirut bis nächsten Montag zu verlängern. Sabina Mattei zur Sorge im Libanon.
Am Morgen traf am Flughafen Beirut dringend erwartete Luftfracht ein. Die Weltgesundheitsorganisation lieferte dem Libanon rund 100 Paletten medizinischer Artikel, darunter mindestens 1000 Notfallkoffer zur Behandlung von Kriegsverletzten. Diese Geräte und Medikamente gehen an Krankenhäuser, die besonders stark von einem offenen Krieg betroffen sein würden, sagte Libanons geschäftsführender Gesundheitsminister Firas Abiad, der die Lieferung der WHO in Empfang nahm. Es sind vor allem Krankenhäuser im Südlibanon, wo die mit Iran verbündete schiitische Hisbollah-Miliz im Oktober zur Unterstützung der Hamas im Gazastreifen einen Grenzkrieg mit Israel begonnen hatte und dabei neulich auf den Golanhöhen 12 Kinder und Jugendliche getötet haben soll. Israel tötete daraufhin in Beirut jenen Hisbollah-Kommandeur, der den Befehl für den Angriff gegeben haben soll. Wenige Stunden danach starb Hamas-Chef Ismail Haniyeh in Teheran bei einem Attentat, das Israel zugeschrieben wird. Der angekündigte Vergeltungsschlag des Iran und seiner Verbündeten im Nahen Osten versetzt die Region seither in eine angespannte Erwartungshaltung. Während medizinische Vorräte am Flughafen Beirut entladen wurden, standen schon Stunden vorher in der Abflughalle Passagiere an. Sie wollten in einen der wenigen Flüge gelangen, die noch nicht gestrichen waren. Die Lufthansa etwa verlängerte die Unterbrechung ihrer Verbindungen gerade bis mindestens nächste Woche. Wir fliegen schon jetzt statt erst Ende August, sagte eine in Paris ansässige Libanesin. Nicht nur sie fürchtet, dass der bisher begrenzte Schlagabtausch in einen großen Krieg mündet. Auch Beobachter und Experten wie der Militärfachmann Ahmed Rahal vom Hamoun Center for Contemporary Studies halten Entspannung für immer unwahrscheinlicher. Er sagte dem Fernsehsender Al Jazeera: Neben den amerikanischen Luftwaffenstützpunkten hat Israel seine Luftwaffe in maximale Bereitschaft und die Marine in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Iran bereitet eine Reaktion auf die Tötung von Hamas-Chef Haniyeh vor. Hisbollah bereitet eine Reaktion auf die Tötung des hochrangigen Kommandeurs Fuad Shukr und anderer Milizführer vor. Angesichts dieser Spannungen und Vorbereitungen nähern wir uns dem Abgrund. Und Abgrund heißt Krieg, Krieg an vielen Fronten. Das Ringen um Deeskalation im Nahen Osten geht dennoch weiter. So reiste der jordanische Außenminister As-Safadi nach Teheran, der erste derartige Besuch seit Jahrzehnten. Zuvor hatte Bundesaußenministerin Baerbock mit ihm telefoniert. US-Außenminister Blinken forderte seine Kollegen der G7-Staaten auf, diplomatischen Druck auf Iran, Hisbollah und Israel auszuüben, damit diese ein wörtlich Höchstmaß an Zurückhaltung warten.
Sabina Mattei. Hotels, in denen Asylbewerber untergebracht sind, wurden angegriffen, die Polizei attackiert. Briten muslimischen Glaubens fühlen sich mancherorts nicht mehr sicher. Seit Tagen erleben Orte in England und in Nordirland immer wieder brutale Ausschreitungen. Die Regierung sieht Rechtsextremisten am Werk und kündigte nach der Sitzung eines Krisenstabs ein hartes Vorgehen an. Franziska Hoppen aus London.
Die Gewalt in britischen Städten am Wochenende war extrem. Einen Tag nach den Ausschreitungen in Rotherham, einer Stadt im Norden Englands, wo Rechtsextreme die Fensterscheiben eines Hotels einschlugen, in dem sich Asylsuchende aufhielten, meldete sich der Bürgermeister Oliver Coppard im BBC-Radio zu Wort.
There was a concerted effort to set fire to the hotel. There were people driving down to the site with equipment, things to burn. It would absolutely have happened if the police presence had not stopped.
Die Angreifer hätten das Hotel anzünden wollen, sagt er. Wenn die Polizei sie nicht aufgehalten hätte, wäre das wohl auch so gekommen. 240 Asylsuchende hielten sich in dem Low-Budget-Hotel auf, aus Kriegsgebieten, wie Coppard sagt. Sie mussten evakuiert werden. Auch die Polizei ist entsetzt von der rohen Gewalt.
I spoke with the local branch yesterday evening and
Sagt Tiffany Lynch von der Police Federation, die britische Polizisten repräsentiert. Sie habe mit den Einsatzkräften in Rotherham gesprochen, die hätten sowas noch nie erlebt, selbst die Älteren nicht. Dieses Maß an Gewalt, so Lynch, sei neu. Für die Polizei ist zusätzlich herausfordernd, dass Proteste und Ausschreitungen teilweise spontan im Internet organisiert werden, also für die Einsatzkräfte unter Umständen schwer planbar sind. Vertreter der muslimischen Communities berichten von der Angst, die viele Muslime nun davor hätten, auf die Straße zu gehen, nachdem gezielt Moscheen angegriffen und ein muslimisches Café und ein Supermarkt angezündet wurden. In 50 Jahren habe er so etwas noch nicht erlebt, sagt Haji Jabba von der Islamic Society Cleveland. Das seien keine Protestierenden gewesen, sondern Menschen, die einfach zerstören wollten. Für die Experten jedoch sind die Ausschreitungen keine Überraschung. Jacob Davy vom Institute for Strategic Dialogue, einer NGO, die sich unter anderem gegen Desinformation einsetzt, ist Experte für Extremismus. Er sagt:
We've seen an increasingly confident far-right movement in the UK and globally.
In Großbritannien wie auch in anderen Teilen der Welt sei in den letzten Jahren eine immer selbstbewusstere rechtsextreme Bewegung zu beobachten gewesen. Nach dem Messerangriff auf kleine Mädchen in Southport hätten dann unterschiedliche Akteure Falschinformationen im Internet geteilt, um Hass auf den Straßen zu entfachen.
These aren't organizations of individuals. There's no one group controlling this.
Das sind keine Organisationen mit Mitgliedern. Es gibt nicht die eine Gruppe, die das Ganze organisiert. Stattdessen stecken lose Netzwerke hinter den Protesten mit einem Spektrum an Followern, von Neonazi-Extremisten bis zu Fußball-Hooligans, die alle vernetzt sind und durch das Teilen von viralen Falschinformationen aktiviert werden und durch die Verstärkung von hasserfüllten Narrativen durch Influencer.
And the amplification of hateful narratives by these sorts of influencers online.
Die britische Regierung setzt auf Law and Order, Abschreckung durch hartes Durchgreifen der Polizei. Premierminister Keir Starmer sprach von einer Art stehendem Heer von spezialisierten Beamten, die bereitstehen sollen und
The second is we'll ramp up criminal justice. There have already been hundreds of arrests. Some have appeared in court this morning.
Die Strafverfolgungsverfahren würden beschleunigt werden. Es habe bereits hunderte Festnahmen gegeben und einige seien schon vor Gericht erschienen. Doch das ist nur ein erster Schritt, der das Symptom bekämpft, die extreme Gewalt auf den Straßen, die Undurchsichtigkeit der diffusen Online-Netzwerke, die rechtliche Schwierigkeit, das Verbreiten von Falschinformationen darin einzudämmen und die enorme Unzufriedenheit und Gewaltbereitschaft vieler Bürger wird für die neue Labour-Regierung wohl zur großen Herausforderung werden.
Der Bericht von Franziska Hoppen und zu den Ursachen der Ausschreitungen in Großbritannien auch mehr in unserem Podcast Der Tag in unserer Deutschlandfunk-App. Gut eine Woche nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Venezuela erkennen viele westliche Staaten den offiziell verkündeten Wahlsieg von Amtsinhaber Maduro nicht an, darunter die USA und die EU. Die EU begründet das damit, dass die regierungsnahe Wahlbehörde bislang keine Protokolle aus einzelnen Wahllokalen veröffentlicht habe. Anna Hankel über die Bedeutung dieser Wahlprotokolle.
Längliche Papiere, die ein wenig an Kassenzettel erinnern, so sehen die Wahlprotokolle aus, die im Fokus der Debatte um das Ergebnis der Präsidentenwahl in Venezuela stehen. In dem lateinamerikanischen Land wird elektronisch gewählt und ausgezählt. Am Ende des Tages drucken die Maschinen an jedem Wahllokal ein Protokoll mit den Ergebnissen aus, die sogenannten Actas. Wer dann im Wahllokal ist, hat das Recht auf eine Kopie. Die Bedeutung der Actas betonte Oppositionsführerin Machado bei einer großen Kundgebung am Samstag.
Yo quiero aquí hoy.
Ich möchte hier und heute vor euch noch einmal hervorheben, wie stolz ich bin auf den Geist vom 29. Juli. An dem Tag haben Zeugen bis hin zu offiziellen Funktionären die Wahlprotokolle geschützt, damit wir innerhalb von 24 Stunden mehr als 80% der Wahllisten haben. Um an die Wahlprotokolle zu kommen, hatte sich die Opposition gut vorbereitet. Ein Netzwerk von tausenden Freiwilligen wurde gebildet. Im ganzen Land verteilten sie sich auf die mehr als 30.000 Wahllokale, sammelten und scannten innerhalb von 24 Stunden die Listen ein und werteten sie aus. Das Ergebnis beruht auf 80% der Wahllokale, 67% für Edmundo González vom Oppositionsbündnis, Amtsinhaber Nicolás Maduro erhält nur 30%. Auf ähnliche Zahlen kommen mehrere Medien, die die Wahlprotokolle überprüft und ausgewertet haben. Warum die sogenannten ACTAs so wertvoll sind, erklärt Phil Gunson, Venezuela-Experte der Nichtregierungsorganisation International Crisis Group. Die Wahlprotokolle selbst sind praktisch idiotensicher. Auf ihnen ist ein QR-Code, der mit den Ergebnissen des Ausdrucks übereinstimmen muss. Sie sind von den Wahlhelfern und den Zeugen unterschrieben. Und jedes einzelne Wahlprotokoll gehört zu einer bestimmten Maschine.
Every single one, you know, corresponds to a specific machine.
Dass die von der Opposition gesammelten Wahlprotokolle gefälscht sein könnten, hält Gunson für praktisch unmöglich. Wir wissen, dass die Regierung die ausgedruckten ACTAs hat. Also warum haben sie diese nicht präsentiert? Nichts wäre leichter als das. Der venezolanische Generalstaatsanwalt wirft der Opposition vor, mit nordmazedonischen Hackern zusammenzuarbeiten, um das Wahlsystem zu unterlaufen. Eine Anschuldigung, die bei der Regierung in Skopje für Erstaunen sorgt. Venezuela habe dafür keinen Beweis geliefert, hieß es.
Anna Hanke über die Lage in Venezuela. Ins Inland. Finanzminister Christian Lindner hatte Anfang Juli bei der Einigung mit Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck über den Haushaltsentwurf 2025 eine Ankündigung gemacht. Nämlich die, einige vorgesehene Finanzierungsmodelle auf ihre Zulässigkeit hin überprüfen zu wollen. Mancher Beobachter vermutete schon damals, dass sich der FDP-Chef so einen Notausstieg erhalten wolle, falls seine Experten die vorgesehene Umwandlung von Zuschüssen in Darlehen als finanzrechtlich zu heikel ansehen würden. Und genauso ist es nun gekommen. Und damit streitet die Ampel wieder mal über den Haushalt. Jörg Münchenberg.
Die Bundesregierung versucht, den neu ausgebrochenen Ampelstreit über den Haushaltsentwurf 2025 herunterzuspielen. So meinte heute Mittag der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner.
Jedenfalls sind alle guten Willens und optimistisch, dass man das alles am Ende gut auflösen kann.
Doch in der Koalition ist der Ton inzwischen deutlich rauer geworden, nachdem zwei Gutachten drei geplante Maßnahmen bei der Haushaltsumsetzung verfassungsrechtlich kritisch bewertet haben. Am Donnerstagabend waren die Expertisen des Wissenschaftlichen Beirats des Finanzministeriums sowie des Rechtswissenschaftlers Johannes Hellermann bekannt geworden. Finanzminister Christian Lindner, FDP, hatte daraufhin am Wochenende im ZDF den zusätzlichen Finanzbedarf auf 5 Milliarden Euro geschätzt. Die SPD wiederum reagiert äußerst verärgert, nicht nur wegen Lindners Forderungen nach zusätzlichen Einsparungen, sondern auch wegen der umstrittenen Öffentlichkeitsarbeit des Finanzministers. SPD-Chefin Saskia Esken heute Morgen ebenfalls im ZDF.
Statt mit der Regierung zu sprechen, statt mit dem Kanzler zu sprechen, den Kanzler zu informieren, er spricht von Transparenz, aber er hat nicht innerhalb der Regierung Transparenz hergestellt, sondern mit der Öffentlichkeit. Das ist unanständig und das dient der eigenen Profilierung und es wird der FDP und Christian Lindner nicht helfen, aber es beschädigt wieder einmal die Regierung.
Bei den Liberalen will man die ganze Aufregung nicht verstehen. Schließlich sei schon im Zuge der Haushaltseinigung verabredet worden, die verfassungsrechtlich heiklen Maßnahmen prüfen zu lassen. Das betrifft die Kreditvergabe an die Deutsche Bahn sowie die Autobahn GmbH sowie die Umwidmung nicht benötigter Gelder bei der staatlichen KfW-Bank für die Energiepreisbremsen. Vor allem die Verwendung der KfW-Mittel sind verfassungsrechtlich strittig. Es sei also, so lautet zumindest die Interpretation der Liberalen, eine Haushaltseinigung unter Vorbehalt gewesen, betonte auch heute Morgen im Deutschlandfunk FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
Und es bietet die Transparenz auch über die Ergebnisse dieser Prüfbitten dann zu informieren. Denn vor der Sommerpause ist das ja auch öffentlich gesagt worden. Wir reden von circa 5 Milliarden Euro bei einem Bundeshaushalt, der ja wesentlich größer ist, etwa 480 Milliarden Euro. Kurzum, das ist eine stemmbare Aufgabe.
Eine Aussage, der nicht alle in der Ampelkoalition zustimmen dürften. Offen ist nun, wie die bestehende Lücke geschlossen werden soll. Selbst darüber gibt es Streit. Kürzungen im Sozialbereich oder etwa bei der Entwicklungshilfe lehnen Grüne und SPD kategorisch ab, sehen aber gleichzeitig die Regierung am Zug. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert heute gegenüber dem TV-Sender Phoenix.
Was ich erwarte, auch als Parlamentarier von der Bundesregierung, ist, dass sie sich jetzt gemeinsam ins Benehmen setzt über ihre Bewertung dieser Prüfungsergebnisse. Offenkundig haben verschiedene Mitglieder der Bundesregierung noch verschiedene Auffassungen über diese Prüfergebnisse. Herr Lindner kommt zu einer anderen Auffassung als SPD und Grüne in der Koalition.
Viel Zeit hat die Regierung allerdings nicht mehr, denn eigentlich soll der Entwurf für den Haushalt 2025 Mitte August an den Bundestag weitergeleitet werden. Anfang September ist dann nach den bisherigen Plänen bereits die erste Lesung im Parlament vorgesehen.
Jörg Münchenberg über den wieder aufflammenden Haushaltsstreit. Wer sein Haus energetisch sanieren will, der braucht vorher meist das Fachwissen eines Energieberaters. Bislang hatte die Bundesregierung bis zu 80% des Honorars dafür übernommen. Nun kürzt das Wirtschaftsministerium die Förderung deutlich. Ab übermorgen sollen nur noch bis zu 50% des förderfähigen Beratungshonorars übernommen werden. Hans-Joachim Viehweger.
Es ist nicht das erste Mal, dass das Wirtschaftsministerium seine Förderung überraschend korrigiert. Schon bei der Bauförderung und der E-Auto-Förderung sorgte die hohe Nachfrage dafür, dass die Mittel für einzelne Programme schneller weg waren als geplant. Auch diesmal verweist das Ministerium zur Begründung für die Einschnitte auf die hohe Nachfrage nach der Förderung für Energieberatungen sowie auf die haushaltspolitische Gesamtlage. Konkret bedeutet die Korrektur, die Fördersätze werden ab Mittwoch auf maximal 50% der förderfähigen Beratungskosten reduziert. Die maximalen Zuschüsse werden halbiert, im Fall von Ein- und Zweifamilienhäusern von bisher 1300 Euro auf 650 Euro. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wird es aber keine Einschnitte bei der Förderung anschließender energetischer Sanierungen geben. Energieberater sollen Verbraucher dabei unterstützen, ihre Häuser umweltfreundlich zu sanieren. Dabei kann es beispielsweise um den Fenstertausch oder die Dämmung der Außenwände gehen. Vorgeschrieben sind die Beratungen meist dann, wenn konkrete Maßnahmen über staatliche Programme gefördert werden sollen.
Hans-Joachim Viehweger. Wer an internationalen Börsen investiert, brauchte seit heute früh gute Nerven. In Japan brach der Nikkei-Index um mehr als 12% ein, der DAX schloss nach wildem Geschäft um knapp 2% schwächer und auch in den USA begann das Geschäft im Minus. Der technologielastige Nasdaq verlor bislang gut 6%. Erklärungen für den Sturz hat Claudia Werle zusammengestellt.
Ausverkauf an den Börsen und das weltweit. Mehr als 12% im Minus der Nikkei-Index. Der DAX bricht zeitweise mehr als 600 Punkte ein. Und das, wo er bereits Ende vergangener Woche mehr als 800 Punkte verloren hat. An den US-Börsen geht der Ausverkauf weiter. Dow Jones und Nasdaq-Index zwischen 3% und 4% im Minus.
Irgendwie suchte der Markt einen Auslöser, einen Grund, um ein bisschen zu korrigieren, um zu verkaufen.
So Carsten Pschesky von der ING. Schon seit Tagen braut sich etwas zusammen. Aus den USA kamen enttäuschende Wirtschaftsdaten. Dort ist die Arbeitslosigkeit so hoch wie seit fast 3 Jahren nicht mehr. Haben die Menschen keinen Job, dann haben sie auch weniger Geld in der Tasche, das sie zum Konsumieren ausgeben könnten. Und das vor dem Hintergrund, dass der private Konsum in den USA eine wichtige Stütze für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung im Land ist. Da stellt sich schon die Frage, ist es um die US-Wirtschaft möglicherweise schlechter bestellt als bislang gedacht? Dann der Ausverkauf im Technologiebereich. Apple, Microsoft, Amazon und eine ganze Reihe anderer Technologiekonzerne haben sich in die Geschäftsbücher schauen lassen. Die bittere Erkenntnis, viele Kunden halten sich mit Großeinkäufen zurück. Sie müssen ihr Geld zusammenhalten. Intel schreibt Milliardenverluste.
Wir sehen auch, dass die Märkte jetzt merken, dass diese ganzen Fantasien rund um, wie viel Geld mit künstlicher Intelligenz gemacht werden kann, dass die sich noch nicht bewahrheiten. Und dieser Realitätscheck hat dazu geführt, dass Leute verkaufen. Was man auch nicht vergessen darf, wir sind jetzt im Sommer. Und selbst im Sommer sind halt auch an den Finanzmärkten nicht ganz so viele Leute unterwegs. Also es braucht nicht ganz so viele starke Auslöser, um eine starke Welle in Bewegung zu setzen.
Und dann die schwierige Lage im Nahen Osten. Lange Zeit wurden die Konflikte dort ignoriert. Jetzt droht die Lage zu eskalieren und das hat Folgen. Nicht nur was die Ölversorgung angeht, es geht auch um mögliche Beeinträchtigungen der Straße von Hormuz. Eine wichtige Schifffahrtsstraße ist das, auf der täglich viele Tonnen des geförderten Öls transportiert werden, auch andere Handelswaren. Die ohnehin schon angeschlagene Weltwirtschaft kann eine solche Störung nicht gebrauchen, erklärt Sebastian Becker von Deutsche Bank Research.
Durch diese jüngsten Eskalationen ist man wieder daran erinnert worden, dass das Risiko besteht, dass der Ölpreis auch mal wieder in einem Extremszenario stark steigen könnte. Und das würde natürlich nicht förderlich für die Inflationsentwicklung sein. Und natürlich dann diese ganzen Hoffnungen, die sich jetzt mit Blick auf die EZB, die FED richten, dass die Zinsen gesenkt werden, weiter gesenkt werden, dass das dann da einen gewissen Dämpfer geben könnte.
Ja, und da stellt sich schon die Frage, was passiert derzeit an den Finanzmärkten? Carsten Pschesky von der ING beschreibt das so.
Angst, Panik, Herdentrieb, der in solchen Momenten immer eine Rolle spielt. Aber Sie haben ja auch am Anfang gefragt, was war der Auslöser? Es gibt diesen einen Auslöser nicht. Und das spricht eigentlich auch dafür, dass sich die Lage ja nicht fundamental verändert hat, jedenfalls von den Makrodaten. Und das spricht dafür, dass es hier doch eher jetzt ein bisschen Vorsicht gibt, Gewinne mitgenommen werden, es wieder so ein reinigendes Sommergewitter gibt, aber dass es noch keine große, langanhaltende Krise wird.
Die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Wirtschaft dürfte erst einmal vorbei sein. Auch die Hoffnung auf immer neue Rekorde an den Finanzmärkten.
Claudia Werle aus dem ARD-Börsenstudio in Frankfurt am Main.
Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
Und die frischen Ergebnisse aus Paris hat für uns heute Christina Hövelhans.
In der neuen Olympiadisziplin Kajak-Cross sind am späten Nachmittag die Entscheidungen gefallen mit einer Medaille für das deutsche Team. Thorsten vom Wege berichtet.
Noah Hegge, der Mann von den Kanuschwaben aus Augsburg, der sicherte sich die Bronzemedaille mit einem beherzten Lauf. Im Viertelfinale und im Halbfinale war er nicht zu stoppen. Und im Endlauf war nur Joseph Clark, der Brite, eigentlicher Goldfavorit, der aber Silber gewann. Und Finn Butcher, der Überraschungs-Olympiasieger aus Neuseeland, vor Hegge da. Der jubelte und jubelte gemeinsam mit Elena Lillig, auch wenn die bloß die Holzmedaille gewann, denn sie wurde Vierte in ihrem Finallauf. Noemi Fox aus Australien gewann. Angèle Hugues aus Frankreich wurde Zweite. Kimberly Woods, die Britin, Dritte. Und Lillig sprang dann trotzdem ins Becken, um Noah Hegge zu gratulieren zu seiner Bronzemedaille.
Und jetzt lohnt es sich für uns, live nach Paris zu schalten, denn da läuft gerade 3x3 Basketball mit den deutschen Frauen, außerdem Volleyball mit den deutschen Männern. Und los geht's mit Holger Gerska beim Bahnradfahren. Für die Frauen geht's da gleich um das Finale im Teamsprint, auf das Holger Gerska jetzt blicken wird.
Der erste Schritt in Richtung Medaille im Teamsprint ist gemacht für Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Friedrich. Sie haben ihren deutschen Rekord, der jahrelang Weltrekord war, um ein paar Zehntelsekunden verbessert. Allerdings, wie so oft im Bahnradsport, im Olympiajahr enorm hohes Niveau. Viele Länder haben dann doch mehr Geld für Trainingslager, für Material. Unter anderem die Neuseeländerinnen, die hier ihren Rekord um 1,5 Sekunden gesteigert haben und Zweite geworden sind in der Zeitqualifikation. Platz 1 mit neuem Weltrekord für Großbritannien. Diese drei kämpfen sicherlich um die drei Medaillen in einem Halbfinale und dann gegen 20 Uhr auch im Finale. Der deutsche Männervierer dagegen, der ist gerade schon ausgeschieden. Wie war die Startphase beim Halbfinale 3x3 Basketball? Jeremias Diehl.
Holger, das würde ich dir gern sagen. Es hat sich aber ein bisschen verschoben. Wir sind gut 6-7 Minuten hinten dran. Jetzt werden die Mannschaften erst vorgestellt, denn das erste Halbfinale, das ging in die Overtime. Spanien gegen die USA. Die Spanierinnen vor den Augen ihres Königs Felipe gewinnen 18-16 und stehen damit im Finale. Und jetzt kommen so langsam die Spielerinnen rein, angeführt mit der Nummer 6 von Marie Reichert. Sie ist eine der treffsichersten Spielerinnen bei den Deutschen. Aber bevor es hier losgeht, wollen wir noch mal kurz zum Volleyball geben zu Jakob Rüger.
Was für eine Spannung im vierten Satz. 15-15. Die deutsche Mannschaft führt mit 2-1 nach Sätzen. Die Franzosen wollen zurück in dieses Spiel. 12.000 Zuschauer bibbern hier mit. Und die deutsche Mannschaft, die möchte es jetzt am liebsten irgendwie nach Hause bringen. Gerade ist die Partie unterbrochen. Gab einen Videocheck, der jetzt durchgeführt wird, ob der Block da am Ball noch dran war oder nicht beim deutschen Punkt, der gerade erzielt wurde. Und deswegen gerade relativ still hier in der großen Arena. Beide Mannschaften stehen unten auf dem Feld und warten jetzt die Entscheidung ab, die gleich oben auf der großen Videoleinwand angezeigt wird. Derzeit alles offen im vierten Satz. 15-15.
Vielen Dank an die Kollegen live aus Paris, wo Team Deutschland übrigens heute Morgen schon jubeln konnte über eine unerwartete Goldmedaille im Triathlon für die Mixstaffel. Tabea Kunze fasst das zusammen.
Was für ein Goldtriumph der deutschen Triathlon-Mixed-Staffel. Es war ein durchweg starkes Rennen von Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und am Ende Laura Lindemann. Die Berlinerin brachte die Goldmedaille ins Ziel, setzte sich im Schlussspurt durch gegen Beth Potter aus Großbritannien und Taylor Nipp aus den USA. Am Ende ein Vorsprung von 1 Sekunde für die starke deutsche Schlussläuferin. Im Fotofinish ging am Ende Silber an die USA und Bronze an Großbritannien. Die deutschen Triathleten bejubeln in der letzten Entscheidung hier in Paris ihre ersehnte Goldmedaille.
Und im Turnen hat US-Star Simone Biles ihren 3 Goldmedaillen bei diesen Spielen keine weitere hinzugefügt. Florian Winkler berichtet.
Es war überraschenderweise nicht der Goldtag von US-Superstar Simone Biles, die Turnerin aus Texas. Patzte sowohl am Schwebebalken im Finale als aber auch am Boden. Dort war die Goldmedaille fast schon erwartet worden. Mit beiden Geräten hatte sie so ihre Probleme. Einen Abgang am Balken und 2 größere Patzer am Boden, indem sie weite Schritte raustrat. Das gab diverse Abzüge. Am Balken reichte es nur zu Platz 5. Am Boden holte sie immerhin die Silbermedaille. Lukas Dauser erwischte einen schlechten Tag. Im Barrenfinale wurde der Turner vom TSV Unterhaching nur 7.
Und der amtierende Weltmeister Dauser hat danach sein internationales Karriereende bekannt gegeben. Er will nur noch national weitermachen.
Vielen Dank für die aktuellen Informationen von den Olympischen Spielen in Paris an Christina Hövelhans. Zum Abschluss dieser Informationen am Abend. Silvia Engels wünscht einen schönen Abend.